Okay, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen. Und der Titel der Predigt heute, ich habe mehrere Titel, ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Welche Bedeutung hat das Pfingstereignis für unser tägliches Leben? Oder täglich Pfingsten, täglich Weihnachten, täglich Ostern? Wie soll das gehen? Das sind ja das ist dieser göttliche Dreiklang im Christentum, diese drei Ereignisse, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Das ist das, was uns als Christen ausmacht. Preis dem Herrn. 8 Stunden Weihnachten, 8 Stunden Ostern und 8 Stunden Pfingsten pro Tag. Dann haben wir 24 Stunden. Dann haben wir alle drei. Preis dem Herrn. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht heute als Einstieg. Wie soll es anders sein, wenn das Pfingstfest, wenn wir das feiern, dann möchte ich auch die Bibelstellen dazu vorlesen und als Einstieg Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist uns das Wort aufschließt und das, was er uns dadurch vermitteln will. Gott spricht durch den Propheten Joel in Joel 3, Vers 1, die bekannte Schriftstelle. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch eure Knechte und Mägde werde ich mit meinem Geist ausstatten in jenen Tagen. Jesus kündigt an in Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 16: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. In Vers 26 des gleichen Kapitels: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Beistand kommt, den ich vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und in Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Also hier verschiedene Ankündigungen in den verschiedenen Versen hier im Neuen Testament. Jesus sagt, er wird Zeugnis ablegen über mich. Jesus sagt, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er sagt, er wird für immer bei euch bleiben. Und in all diesen Bibelstellen wird übersetzt mit Beistand. Er ist ein Beistand. Das hat Jesus angekündigt und hier kommt das Ereignis, ich habe es vorhin in der Einleitung schon gehört, aus Apostelgeschichte 2, Vers 1, hier kommt die Erfüllung dessen, was Jesus angekündigt hat. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir direkten Zugang zu dir haben, weil du deinen Sohn gegeben hast, Jesus Christus. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Ostern möglich gemacht hast, nicht nur durch deinen Tod, sondern insbesondere durch deine Auferstehung. Du bist auferstanden, preis dem Herrn. Und du hast angekündigt, dass wir den Beistand bekommen. Und dieser Beistand ist gekommen und auch das hat sich erfüllt heute am Pfingsten vor vielen, vielen 100 Jahren. Danke hierfür. Und danke auch, Heiliger Geist, dass ich dir vertrauen darf, dass du die Botschaft heute aufschließt für einen jeden von uns in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Nun, das Wort ist mir nachgegangen, dieser Beistand. Wir hatten ja bei unserem ökumenischen Gottesdienst kürzlich mit den beiden Kirchen zusammen und mit den anderen Kirchen, da waren ja ein paar Theaterstücke, Einlagen, und da ging es um den Parakleten. Der Paraklet war derjenige, der Mut zusprach, der die Stimme von außen in den verschiedenen Situationen. Und ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Beistand. Und ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Das ging sehr tief in mich hinein, weil ich mir gesagt habe, Beistand, ja, das ist eigentlich genau das, worum es geht. Wenn wir uns über den Heiligen Geist unterhalten und uns Gedanken machen über den Heiligen Geist und unser christliches Leben, unser persönliches Leben. Wunder sind schön, tolle Ereignisse, wenn Gott irgendwo eingreift, Umstände sich plötzlich verändern. Aber unser tägliches Leben, mein tägliches Leben, und wenn ich durch die Rauen schaue, die allermeisten, die ich von euch persönlich kenne, ich weiß, in jedem einzelnen dieser Leben, das sind Dinge, die einen so beschäftigen und fast schon, ich möchte sagen, in dem einen oder anderen Fall auch so belasten, dass es fast über das erträgliche Maß hinausgeht, dass man selbst gar nicht tragen kann. Und das ist die Realität, in der wir leben. Und dafür brauchen wir einen Beistand. Und die Frage ist, sitzt das auch tief und fest genug in uns, dass wir diesen Beistand auch tatsächlich haben? Wir haben gehört aus Nordirland, auf der Fahrt hierher, hat meine Frau mir gesagt, das ist das Land in Europa, wo die meisten Selbstmorde stattfinden. Wir haben gehört aus den Zeugnissen, wie glücklich die Menschen waren, wenn sie mal so einen Free Hug bekamen, eine ganz spontane, kostenlose Umarmung. Und wie sie sich geöffnet haben und über ihr Leben erzählt haben. Aber auch das ist hier der Fall, ihr Lieben. Wir haben hier die gleichen Menschen, auch aus Fleisch, auch aus Blut, auch mit einem Geist. Auch sie haben Nöte, genauso wie wir als Christen auch Nöte haben. Aber wir haben einen Beistand. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man sich das Leben nimmt, wenn plötzlich all diese Sorgen, diese täglichen Herausforderungen so über einem zusammenschlagen, dass man nicht mehr einweist und nicht mehr ausweist und man weiß nicht, wie geht's weiter? Man nimmt sich das Leben. Wir haben die höchste Selbstmordrate am Heiligabend in unserem Land, statistisch. Da passieren die meisten Selbstmorde. Die Menschen sich so alleine fühlen und so einsam mit ihrer Not und mit ihrer Last. Aber wir als Christen, wir haben dieses Vorrecht, einen Beistand zu haben. Aber ich weiß auch und ich sehe auch, wie schwierig das ist, mit diesem Beistand auch umzugehen im täglichen Leben, dass wir ihn auch wirklich ergreifen und erfassen. Nicht nur, dass wir überleben, dass wir gerade so durchs Leben durchkommen mit der Last und mit der Not, die sich auf unser Leben drückt, sondern dass wir überwinden, dass wir über der Last stehen und mehr noch, dass wir die Last Last sein lassen und dass wir aus diesem ganzen Dilemma, das uns umgibt, trotzdem so viel Kraft bekommen, Zuversicht, Glauben, Hoffnung und Liebe zu unseren Mitmenschen, dass wir was völlig Neues schaffen und dass wir sogar eine ermutigende Stimme sind im Leben anderer. Und unser Leben als Christen, und das sage ich jetzt zurückblickend auf mein Leben, ich bin 1981 zum Glauben gekommen, 19 und 16 sind 35, bin jetzt 35 Jahre ganz bewusst gläubig. Ich kam in meinen Ende 20er zum Glauben. Wenn ich zurückblick, sage ich, das Leben besteht in der Mehrzahl aus mein christliches Leben. Und auch das Leben derer, die sich nicht als Christen bezeichnen, die nicht an Gott, an Christus, an die Auferstehung glauben, es besteht nicht aus den Wunderereignissen in meinem Leben, in unserem Leben, mit denen wir in der Mehrzahl zu tun haben, sondern es besteht aus den Widrigkeiten, das eine oder andere Unglück, das uns widerfährt, und in der Mehrzahl all der Widerstände, die sich uns entgegenstellen. Täglich haben wir damit zu tun. Ich denke an Benny und Edeltraut. Edeltraut ist heute nicht da, aber ich habe die Freiheit, sind meine ältesten Freunde, wir kennen uns seit weit über 30 Jahren. Wie verzweifelt sie war. Sie hat angerufen, sie hat geweint, immer wieder, die letzten Male, die letzten Wochen. Krebs, der Befund. Benny musste autopsiert werden an der Leber. Sie haben Gewebe entnommen, Schmerzen. Benny saß plötzlich in den Veranstaltungen, ich habe plötzlich geweint vor Schmerzen. Täglich hat sie das begleitet. Wir haben gesagt, wir beten für dich, wir haben für sie gebetet. Angerufen hat sie vor Verzweiflung. Das war ihr tägliches Leben in den letzten Wochen. Nun plötzlich die gute Nachricht, keine Krebszelle mehr im Körper von Benny. Wow, wir können kurz durchatmen. Halleluja, preis dem Herrn. Aber ich weiß, wir wissen, wie die Edeltraut gelitten hat. Aber gab ja zwischendurch immer Verschnaufpausen. Der Befund, dass er eine neue Leber braucht, den hatte er schon seit mehreren, ich glaube mittlerweile Jahrzehnten, seitdem er damals seinen Beruf aufgeben musste, dass er eine neue Leber braucht. Andere, wenn ich durch die Reihen schaue, fällt ein, ich möchte keinen Namen nennen, täglich die Sorge, wie kriege ich diesen Berg weg? Wie kriege ich die Schulden weg? Wie kriege ich dies gebissen? Wie kriege ich jenes gebissen? Wie kriege ich Ordnung in mein Chaos? Ich kenne Familien hier, Einzelne, da weiß ich, es ist, du hast alles investiert in deine Kinder. Deine Kinder laufen eine Weile mit in deinem Leben, glauben an Gott, du freust dich als Eltern und dann plötzlich wendet sich das eine Kind ab. Es ist nur noch nach außen hin scheinbar dabei. Aber plötzlich tut es Dinge, wo du sagst, nein, das darf doch nicht wahr sein, das kannst doch nicht mein Kind mir antun. Doch es tut's an. Ein Punkt von vielen. Bleibt nicht dabei, in der gleichen Familie schlägt was anderes ein. Krankheit. Ihr Lieben, Pastor Paul Barker, der ja heute hier sein wollte aus USA, der mir letzte Woche ein E-Mail schickte, ganz spontan, wir haben euch ja per E-Mail informiert, sein Schwiegervater bekam einen Schlaganfall mit 89 Jahren. Seine Frau, mit der er auf Reisen ist, ist auch natürlich entsprechend in Sorge, verzweifelt, möchte ihren Vater nochmal sprechen. Sofort alles umgebucht. Das sind die Ereignisse, die uns begleiten. Das ist nur ein ganz kurzer Einblick in ein Leben von einem Pastor oder von einem, der wie du und ich gläubig ist. Ich sehe andere, ich weiß, wo Not und Leid ist in den Familien, wo Beter sind, die fürbitten und sagen, Herr, ändere doch die Umstände. Herr, bitte, bete, bitte tu es, dass sich die Gesinnung ändert von diesem oder jenem. Dass er zur Besinnung kommt, dass sie zur Besinnung kommt. Bitte, Herr, greif in die Umstände ein. Das ist unser tägliches Leben. Und die Frage ist, auch bei mir, oder wenn ich an Ralf und Babsi denke, die im Urlaub gefahren sind, auch hier traue ich mich das sagen, wie oft habe ich in einer bestimmten Zeit, das waren über Wochen, über Monate, meinen guten alten Freund Ralf, den wir sind nun auch über 30 Jahre befreundet, er ist im verdienten Urlaub mit seiner Familie, preist ihm, er nimm meinen Segen mit, wenn du das hier hören solltest, mein Lieber. Und komm mit Segen wieder. Okay. Ja, wie oft habe ich ihn gesehen, verzweifelt, weinend, dieses Riesenmannsbild, ja, so ein wuchtiger Kerl und voll den Sorgen und der Not, wie geht's weiter? Ja, ich glaube an Gott, ja, ich glaube an Jesus, an die Auferstehung. Aber in diesem täglichen Leben, bedrückt von diesen Gedanken, von diesem Unglück, von einem, von anderen. Herr, wie geht's weiter? Und so weiß ich, dass jeder von uns, wie wir hier heute sitzen, jeder trägt Schmerz mit sich, hat aber auch die Hoffnung auf Veränderung. Paulus schreibt vor 2000 Jahren, rund 2000 Jahren, im 2. Korinther 11, Vers 25, dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Das ist eine Stelle, die wir selten vorlesen. Aber das schreibt jemand, der permanent Wunder erlebt hat, von dem wir lesen, oh, er ist nur an einem vorbeigelaufen und schon waren Leute geheilt. Wir wünschen uns das auch. Tatsache ist, dass dieser Mann, der hatte recht heftige Zeiten in seinem Leben. Das steht jetzt hier so in einem Satz mit Kommata dazwischen. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Naja, aber jedes Ereignis für sich, Buonanotte, würden meine italienischen Freunde sagen. Ja, auch das war ein Teil vom Leben Paulus. Nicht die großartigen Wunder, nicht die tollen Episteln, die er geschrieben hat. Preis dem Herrn. Und es ist auch ein Teil von unserem Leben, ein ganz entscheidender. Und deswegen habe ich die Stellen alle vorgelesen aus dem Johannesevangelium. Dann wird er Zeugnis für mich abgeben. In genau diesen Situationen spricht der Heilige Geist zu uns und erinnert uns, halt fest an meinen Verheißungen. Glaubst du noch an mein Wort? Oder er wird euch an alles lehren, er wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, der Beistand, den ich euch senden werde. Genau in solchen Situationen, dann kommt's in deinem Kopf und du wirst sagen, ja, aber Gott hat doch gesagt und sein Wort hat doch dies und das gesagt. Er hat mir doch verheißen, er ist bei mir. Er hat mir doch verheißen, er gibt mir Kraft. Paulus wird sich gedacht haben, wenn er da geschwommen ist, ein Tag und eine Nacht auf hoher See mit Treibgut unterm Arm, um nicht zu ertrinken. Er wird genau daran festgehalten haben. An das Wort von Gott, an die Verheißungen, an die Psalmen. Genau das wird er im Kopf gehabt haben. Ihr Lieben, genau das ist das, was ich im Kopf gehabt habe, als ich durch die tiefsten Tiefen gegangen bin, als wir unsere Existenz verloren haben vor 20 Jahren. Das sagt sich so in einem Satz, aber das war nicht einfach. Manche haben gesagt, halt an deinem Haus fest. Andere haben gesagt, lass dein Haus los. Aus welchen Gedanken habe ich mir ausgesucht? Ich habe mir den Gedanken ausgesucht, naja, der mir sympathischer war. Halt dein Haus fest. Ich habe es verloren. Und wenn ich heute hier stehe, ich habe neulich, als ich in Berlin war auf der Heimfahrt, habe ich gesagt, Schatz, ich stand da, ich bin so in diesem Outfit, dunkelblauer Anzug, habe mich kurz vorgestellt vor den Fremden, ja, ich bin Geschäftsmann, alle, ich bin Geschäftsführer auch in zwei Firmen, ja, toll, und jetzt reden wir über Durchhalten, ja, Ausdauer. Dann habe ich die Prezi an die Wand gebeamt, diese schöne PowerPoint-Präsentation über Durchhalten und Ausdauer, ja, toll, denken sich, ja, der hält durch, klar, ja. Ja, der hält durch, der hat Ausdauer, so wie der aussieht, der kann leicht reden. Ja, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Ich schaue ja nur punktuell so aus. Ihr Lieben, das, was mich hierher geführt hat, damit ich so reden kann, so locker vom Hocker, das ist genau dieser Schmerz, den ich vorhin versucht habe, ein bisschen anzusprechen, durch den wir alle durchgegangen sind, wo ich dann selber gefragt habe, Gott, als ich auf mein Treibholz unterm Arm hatte, wo ich gesagt habe, Gott, stimmt dein Wort noch? Habe ich mich verhört? Stimmen deine Verheißungen? Zählt das für mich oder zählt das mehr für meine Frau? Oder zählt das mehr für meinen Nachbarn? Oder zählt das mehr für meinen Bruder oder für meine Schwester, die treuer sind? Trifft das auf mich zu, Gott? Genau dieses Ding, aber das habe ich nicht nur einen kurzen Moment gedacht, sondern ihr Lieben, das habe ich tagelang gedacht, wochenlang gedacht. Und das hat mich so ins Extrem getrieben, dass ich nicht nur wochenlang dran gedacht habe, sondern es hat mich schier an die Verzweiflung getrieben. So weit in die Enge getrieben, bis ich mich wieder ganz neu entscheiden musste und zu glauben, dass Gottes Wort wahr ist und dass seine Verheißungen auch mir gelten und meiner Frau und meinen Kindern. Und wenn ich das alles, was ich gerade sehe im Moment an Umständen nicht verstehe, habe ich mir damals gedacht, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich will doch an den lebendigen, auferstandenen Gott glauben. Und Gott hat sich in meinem Leben dann wieder offenbart, er hat wieder eingegriffen. Und da komme ich noch drauf, wie das passiert, wie ich glaube, dass wir die Voraussetzungen erfüllen, dass das passiert. Es sind also die Widrigkeiten in unserem Leben. Paulus schreibt im ersten Kapitel vom zweiten Korintherbrief, ich habe gerade aus Kapitel 11 vorgelesen, wo er ausgepeitscht wurde, gesteinigt, Schiffbruch erlitt. Im ersten Kapitel heißt es, ich lese ab Vers 3, da schreibt der gleiche Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christo, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. Durch den Trost, mit denen auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Und werden wir getröstet, so geschieht es auch zu eurem Trost. Er wird wirksam, wenn ihr geduldig die gleichen Leiden ertragt, die auch wir ertragen. Und genau hierfür brauchen wir den Beistand, den ich gerade zitiert habe aus den Bibelstellen, Johannesevangelium, den Jesus angekündigt hat, den schicke ich euch. Nicht den Joker, der plötzlich auf den Tisch geknallt, alles ändert und du hast gewonnen. Er schickt dir den Beistand, dass du überwinden kannst, dass du Ordnung reinkriegst in deine Gedanken, und dass Angst verdrängt wird von Hoffnung und von Zuversicht. Dass Verzweiflung und Schmerz sich nicht ausbreiten. Sondern dass du überwinden kannst in deinen Gedanken. Sagst, Herr, ich liebe dich doch. Und deswegen liebe ich jeden Einzelnen. Als ich mich vorbereitet hatte für die Predigt hier, da kamen mir so oft die Tränen, weil ich Einzelne gesehen habe, wie sie erschöpft sind, wie sie verzweifelt sind, wie sie vor Gott bitten und beten, dass sich Veränderungen eintreten in ihren Familien, in ihrem eigenen Leben und wie sehr sie schier verzweifeln. Und weil ich und meine Familie sehr, sehr, sehr viel Trost erfahren haben von anderen reifen Christen, als wir barfuß durch die Hölle gegangen sind, zumindest haben wir uns so gefühlt. Weil das so ist, kann ich sagen, es gibt diesen Beistand. Und es ist genau dieser Beistand, der mir beigestanden hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich einer derjenigen gewesen, die auch Selbstmord begangen hätten. Auch in unserem Land, ne? Wahrscheinlich am Heiligabend. Denn ich glaube, wenn wir keinen Glauben haben, dann passiert das ganz, ganz schnell, dass wir abrutschen. Ich kann euch sagen, die schlimmsten Dinge, die dann kommen, wenn du in diesem Prozess bist, wo sich diese Angst in deine Gedanken einstellt, diese Verzweiflung, und jeder von uns, der Gott aufrichtig sucht, er wird in Situationen kommen, wo er diesen Glauben an den Christus, an den Auferstandenen, immer wieder neu bekennen muss. Im stillen Kämmerlein, nicht vor vielen, wo es hören ist, im stillen Kämmerlein. Mich haben verfolgt Scham und Schuld, Selbstverdammnis und Depression. Du siehst Trümmer, du siehst Versagen, dein eigenes, und du versuchst Gott, dass er jetzt das verändert. Er ist doch lebendig und auferstanden und er verändert es nicht. Und du trägst das wochenlang mit dir rum und dann plötzlich kreisen deine Gedanken um dein eigenes Versagen. Und ich sage euch, Schuldgefühle, Scham, Selbstverdammnis, Depression, das sind ganz aggressive und ganz, ganz schlimme Gefühle, die einen zerstören können. Und es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes gewesen, die hier in meine Gedanken, in das Gedanken meiner Familie, meiner Frau insbesondere, die uns da bewahrt hat und weitergeführt hat. Und das Instrument dieser Gnade war der Heilige Geist. Und dieses Instrument ist der Heilige Geist heute immer noch. Und deswegen bin ich so froh, dass es Pfingsten gibt. Preis dem Herrn. Zu oft beten wir, Herr, verändere ihn. Lass sie endlich erkennen. Nimm weg, Gott, bitte tu hinzu. Verändere die Umstände. Gott, die Amerikaner sind schuld mit ihrem Größenwahn. Der Donald Trump, um Himmels Willen, nimm ihn weg. Ja, aber schlimmer sind die ganzen, die ihn wählen. Das ist ja viel schlimmer als diese einzelne Figur. Oh Gott, der Russe ist schuld, der Putin. Ich weiß noch gut, vor 20 Jahren, da war es nicht Putin, war es ein anderer. Der Antichrist. Wie? Gorbatschow, der Antichrist. Da, das Mal auf seinen Antichrist. Der ist immer irgendein, Gott, nimm weg, oh Herr, hilf uns. Ja, das sind alles so, es hat nicht, Gott sei Dank. Anstatt zu beten, Vater, vergib mir. Ich sage euch, wenn ich durch irgendein äußeres Problem, heute bin ich schlauer geworden, sagen wir mal erfahrener, ich weiß genau, wenn mich ein Problem drückt, ein äußerer Umstand, dann weiß ich, es geht um mich, nicht um diesen äußeren Umstand. Mein Gebet ist heute, und das möchte ich euch dringend weiter empfehlen, sucht euch eine stille Ecke, das stille Kämmerlein, von dem Jesus spricht. Macht die Tür zu. Und dann bete, Vater, vergib mir. Und Heiliger Geist, bitte veränder mich. Ich gebe auf. Veränder mich. Auch wenn du nicht den unmittelbaren Zusammenhang siehst mit den Umständen. Aber es geht um dein Herz, es geht um mein Herz, es geht um unser Herz. Damit der Heilige Geist die Veränderungen vornehmen kann in unserem Charakter, die notwendig sind. Wir selbst können uns nicht verändern, das ist absolut unmöglich. Wir können Vorsätze haben, aber ich habe schon so oft gesagt, die Vorsätze brechen wir immer wieder. Selbst die Diszipliniertesten unter uns brechen ihre Vorsätze immer wieder, weil sie es nicht anders können. Es sei denn, sie bitten den Beistand, dass er dieses übernatürliche Werk in jedem Einzelnen von uns, in dir, in mir vollbringt. Nochmal ein paar tausend Jahre zurückgeblättert in der Geschichte der Bibel. 5. Mose 8, Vers 2, da heißt es, und du sollst den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Ihr wisst, das Volk Gottes ist, bevor es ins verheißene Land kam, wegen Ungehorsam, musste es 40 Jahre in der Wüste laufen. Gott erklärt hier, warum diese Wüstenwanderung? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist und ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also schon vor schätzungshalber 4.000, 5.000 Jahre, bevor Nee? 3000? 3500 Jahre, bevor der zweite Korintherbrief entstanden ist. Auch hier geht es wieder um das menschliche Herz. Die Umstände, der Druck der Umstände, gibt dir die Chance, dich selbst zu erkennen. Steht hier. Ob du noch weiter gewillt bist, in deinem Herzen an Gott festzuhalten, an den Geboten festzuhalten, ihm gehorsam zu sein und zu glauben. Diese Wüstenwanderung hat stattgefunden, um uns zu demütigen. Und Wüstenwanderung ist ein Bild für Umstände, für Qualen in deinem Leben. Damit offenbar wird, was in deinem Herzen ist. Jeder kann sich dem entziehen. Aber wer er aufrichtig Gott sucht, er wird hundertprozentig eingeholt werden, das kann ich euch sagen. Aber es geht nicht darum, weil Gott Freude hat, jemanden zu quälen oder uns zu quälen und uns unter Druck zu setzen. Es geht darum, dass wir lernen, mit dem Beistand, dem Heiligen Geist zu kooperieren. Den Heiligen Geist so als Teil in unserem Leben zu sehen, dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, eingangs, jeden Tag Pfingsten. 8 Stunden bewusst mit dem Heiligen Geist gelebt, wow. 8 Stunden bewusst mit dem Vater gelebt am Tag und 8 Stunden mit der Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist und dem Bewusstsein, dass Jesus Christus mein Freund ist und nicht mein Feind. Wow, das verändert uns, ich sag's euch, wenn uns das klar wird. Im 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wunderschön zusammengefasst. Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen als ein Ausdruck dessen, dass wir im Licht wandeln. Und dabei reinigt uns das Blut Jesu von Sünde. Eine Reinigung findet statt, indem wir Gemeinschaft haben miteinander. Die Gemeinschaft haben miteinander heißt auch, das eigene zurückzustellen. Eigenes Interesse, eigene Prioritäten, sind sie noch so wichtig, noch so ernst. Gemeinsam zu beten ist durch nichts zu ersetzen, außer durch gemeinsames Gebet. Preis dem Herrn. Ja. Ich habe ein schönes Gedicht gelesen oder ein Gebet. Das möchte ich euch vorlesen. Das war vor ein paar Tagen als Gebet in der täglichen, in den Losungen von Christa Spilling-Nöker aus ihrem Buch Der Himmel ist in dir. Und das ist ja genau das, was stattfindet, ihr Lieben. Der Heilige Geist in uns gegeben, in uns ausgegossen, bedeutet ein Stück Himmel auf Erden, ein Stück Himmel in dir. Nur lass es nicht zu, dass deine eigenen Gedanken oder andere Gedanken dich so beschäftigen, dass du mit dem Heiligen Geist und sein Reden und sein Hören einfach verdrängst und dich nur noch um deine eigenen Gedanken drehst. Und sie betet und sie spricht mir so aus dem Herzen. Und ich möchte euch ganz kurz bitten, mache ich selten, aber ausnahmsweise dürft ihr mal die Augen zumachen, wenn ich predige. Einfach, dass ihr euch auf das Wort konzentriert, saugt es einfach auf. Der erste Satz ist so schön. Ich wünsche dir, dass du erfahren mögest, dass alles, woran du gelitten hast, nicht vergeblich gewesen ist. Und dass dir Kräfte zuwachsen, deine Begabungen zu entfalten und die Beziehungen zu Menschen heilvoll und fruchtbar zu gestalten. Dem Gebet schließe ich mich an, ihr Lieben. In Jesu wunderbarem Namen seid gesegnet. Und denkt dran, der Heilige Geist, das ist das, was uns verändern kann. Und er gibt uns die Kraft, nicht nur zu überleben, sondern über den Dingen zu leben. Wer sich diesem Prozess entzieht, ich habe mich jahrelang entzogen, indem ich einfach meinen eigenen Gedanken Vorrang gegeben habe. Ich bin auch Mensch aus Fleisch und Blut. Oftmals konnte ich die Gedanken nicht unterscheiden. Aber ich weiß heute, Druck der Umstände führt dich, soll dich genau dahin hinführen, dich selbst zu erkennen und dann einfach das einfache Gebet sprechen. Herr, lass mich nicht nur sehen, sondern erkennen. Lass mich nicht nur deine Worte hören, sondern auch verstehen. Veränder mich in Jesu wunderbarem Namen. seid gesegnet und lasst jeden Tag ein Pfingsten sein. Amen.